Die folgende Folge wurde vor dem Einmarsch von Russland am 24.02. in die Ukraine aufgenommen. Aus diesem Grund gehen wir auch während der Folge nicht auf diese Geschehnisse ein.
Auf www.mitmilchundzucker.at haben wir einen Punkt, der heißt Stay with Ukraine, wo wir alle Links zu Spendenmöglichkeiten und Organisationen gepostet haben, sowie zur Podcast-Folge von 28. Februar mit Anna aus Kiew. Und wir würden uns sehr wünschen, dass ihr das anhört, weil es wichtig ist, auch Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Together, talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter uns sind unsere heutigen Gäste, zwei an der Zahl, und zwar sind das heute Katharina und Hubertus. Hallo.
Hallo.
Hi.
Wir freuen uns extrem, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Und warum wir uns so extrem freuen, erkläre ich jetzt und werde euch mal kurz vorstellen. Katharina, ich fange am besten mit dir an. Du bist ursprünglich aus Hamburg und bist heute als Redakteurin und Podcasterin in Wien aktiv. Seit 2012 bist du freie Redakteurin, machst aber auch Artikel für Gamesparte, Film, Serien und so weiter und so fort. Und hast auch einen Podcast, den ich dann auch noch vorstellen werde, nämlich zusammen mit Hubertus, unserem zweiten Gast heute. Du bist Creative Director, Visual Journalist, Geschäftsführer bei deinem eigenen Startup und Lektor an der FH Wien. Hast eine journalistische Laufbahn hinter dir, die beim ZDF Auslandsstudio begonnen hat. Bist nach mehreren Stationen, unter anderem beim Spiegel, bei der Zeit gewesen, beim Red Bull Media House und warst Creative Director und Leiter des Informationsdesigns bei Addendum, worüber wir in einem anderen Podcast schon mal gesprochen haben. Werden wir unten verlinken, dann weiß auch jeder, was das war. War ziemlich gut. Und wie gesagt, ihr macht gemeinsam den Podcast True Crime Austria. Das Ganze hat gestartet Februar, März 2020. Und wie der Name schon sagt, es geht um True Crime. Es geht um True Crime in Austria, also spannende Kriminalfälle in Österreich, die aber bis heute bewegen. Also das sind die Schicksale der Opfer, Motive, Täter und Täterinnen, wahre Geschichten, die es alle gegeben hat. Und ihr berichtet und recherchiert darüber. Und ja, zeigt alle möglichen kuriosen Sachen auf, die es da in Österreich mal gegeben hat. Ich will aber noch nicht so sehr ins Thema reingehen, weil das erklärt jetzt die Brenda.
Ja, also wir haben uns das Thema überlegt, making a podcast statt making a murderer. Was hat es mit True Crime auf sich? Der True Crime Podcast Serial war der inoffizielle Start des Booms rund um Podcasts. Seither gibt es die Menschen, die sich stundenlang mit Mörderinnen beschäftigen und die die Faszination nicht verstehen. Ihr habt auch den Schritt zum eigenen True Crime Podcast gewagt, aber euren eigenen Touch hinzugefügt. So berichtet ihr nicht nur von den medialen bekannten Fällen, sondern erzählt von den Fällen, die in den Archiven des Kriminalmuseums liegen und schon lange vergessen sind. Wir wollen mit euch darüber sprechen, wie es mit der Faszination True Crime so läuft, auch über die Kritik daran und wie ihr eigentlich zu dem True Crime Podcast gekommen seid. Und vielleicht können Sie mich überzeugen, ein riesen True Crime Podcast Fan zu werden, weil ich habe erst angefangen und ich bin auch ein bisschen skeptisch. Also vielleicht können Sie mich überzeugen. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Genau. Seid ihr bereit?
Oh ja.
Ja. Perfekt. Katharina, fangen wir wieder mit dir an. Zeitung oder Zeitschrift?
Zeitschrift. Hubertus, was ist dein liebster Geruch?
Kennt ihr diesen Geruch, den man hat, wenn man Copic-Marker, diese Filzstifte, aufmacht?
Ist das legal?
Katharina, bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
Wahrscheinlich unsere Recherchen.
Oh ja.
Hubertus, was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte unbedingt Archäologe werden. Und es hat so gar nicht geklappt.
Ich übrigens auch, Ägyptologin genauer gesagt. Aber es war auch nur, ich wollte 1000 Sachen werden. Aber Ägyptologie wäre auch cool gewesen.
Katharina, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Boah, das ist eine coole Frage.
Das ist schwer. Vielleicht als ich das erste Mal in Wien rumgelaufen bin und hier auch tatsächlich schon gelebt habe, als ich das erste Mal wusste, okay, hier bin ich jetzt und hier bleibe ich jetzt erstmal.
Ich danke dir für den Zusatz, sehr romantisch, schön.
Hubertus, Inspiration hole ich mir durch.
Katharina zeigt auf sich. Ich muss natürlich Katharina sagen, unter vorgehaltener Hand sage ich euch aber, dass ich es mir durch Comics und Mangas hole.
Katharina, dieses Buch sollte jede und jeder mal gelesen haben.
Zumindest eines aus der Scheibenweltreihe von Terry Pratchett. Hubertus, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Oh, auch wieder eine gute Frage.
Darf ich seinen Vater zitieren?
Ja, mach mal.
Werd nie selbstständig.
Ja. Katharina, danke sagen möchte ich
Hubertus dafür, dass er mich aushält und diesen tollen Podcast mit mir macht.
Mache ich gern. Du bist gar nicht schlimm.
Die letzte Frage, die wir bei den Questions to Go haben, ist, wie trinkt ihr euren Kaffee?
Gar nicht. Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Alles kalt und liefere mir da regelmäßig irgendwelche Schlachten im Büro mit meinen lieben Kolleginnen, weil die Kaffee-Enthusiasten sind und ich da so überhaupt nicht mitziehen kann.
Ich trinke meinen Kaffee generell mit Milch und manchmal kann ich Hubertus zumindest zu einem Schokoschino überzeugen, also ein Mix aus Kakao und Cappuccino.
Mit der letzten Antwort wird es eine interessante Antwort auf die erste mit Milch und Zucker Frage, die wir an euch haben. Und zwar ist das traditionsgemäß, was ist oder war der beste Kaffee, den ihr schon mal getrunken habt? Und da geht es nämlich ja nicht um den Kaffee generell, also um den Geschmack, sondern eher um die Umgebung oder die Gesellschaft, in der man den getrunken hat.
Da kann ich aber spontan antworten, vielleicht gerade, weil ich so selten trinke. Es gibt in Hamburg, wo Katharina und ich ja gelebt haben zuletzt, wobei zuletzt stimmt nicht, aber wir haben beide dort gelebt. Dort gibt es oder gab es die Kaffeerösterei, die für Hamburg ganz untypisch den Kaffee in eben dieser österreichischen Wiener Art zubereitet hat. Und es war so ungewohnt, dass es so zelebriert wird. Du bekommst dieses Tablett und euch muss ich es nicht erzählen, mit Wasser und alle möglichen Schnickschnack drumherum. Und die Hamburger sind so drauf abgefahren und deswegen war die Stimmung in diesem Café echt toll. Und dazu hatte man aber dieses typische, man würde sagen, britische, norddeutsche Wetter. Sprich, es hat geschüttet wie aus Eimern, aus Prinzip. Und dann geht man dort hinein und es dampft quasi alles vor Wärme. Und man lässt sich dort fallen, wenn man sich einen Platz hat freiprügeln können. Und dieses Kaffee-Erlebnis dort, das war toll. Kaffee gibt's leider nicht mehr.
Und weil ihr, glaube ich, bei dem Wasser gelacht habt, also das ist für Wiener Verhältnisse natürlich unvorstellbar, aber es gibt in Hamburg nicht zwangsläufig ein Wasser zum Kaffee. Und das ist etwas, das musste ich dann hier auch lernen, habe immer gedacht, Mensch, sind die nett. Und erst habe ich gedacht, muss ich das jetzt bezahlen, das Wasser dazu? Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und freue mich jetzt jedes Mal über das Wasser dazu und finde, das sollte es überall geben. Und mit meiner Kaffeeerfahrung reise ich auch noch mal nach Hamburg. Und zwar habe ich mal eine Exkursion mitgemacht. Das war damals als Vorbereitung fürs Studium. Ich habe Kulturjournalismus studiert und habe dann als Schnuppertag sozusagen von einer, die ein paar Semester höher war als ich, auch einen Kaffeeröstereibesuch gemacht. Und das ist natürlich echt eine coole Erfahrung, weil man ist es so gewohnt, Filterkaffee zu trinken. Und dann trifft man ein paar Spezies, die haben dann so eine eigene Siebdruckmaschine. Und man denkt schon, wow, wie krass. Und dann merkt man natürlich, dass es in Cafés auch anders schmeckt. Und bei dieser Exkursion haben wir dann uns zum Beispiel durch Kaffeebohnen probiert und verschiedene Kaffeesorten auch getrunken. Und wenn man die mal hatte, so vollmundig wie die sind, und hat dann den Industriekaffee dazugestellt bekommen, das war schon dann ein bisschen hart. Also da hat man schon gemerkt, dass das schon was ausmacht, was für Bohnen da dann wirklich auch verarbeitet werden.
Ich war mal in Bosnien in einem Ort, der heißt Travnik, und da gibt es ein ganz berühmtes Café. Und die haben diese Kaffeekultur, die wir haben, nochmal auf die Spitze getrieben. Weil man kriegt dort nicht nur Kaffee und ein Glas Wasser, sondern man bekommt dazu eine Zigarette, ein Streichholz und einen Kuchen, ein kleines Stück Keks auf die Art. Und das ist so dieses Set, das man dort bekommt an Kaffee. Und ich habe mir gedacht, eigentlich schon arg. Also man kann es dann auch nochmal toppen von dem, was wir in Wien kennen.
Aber das ist ja auch eine Challenge. Du hast ein Streichholz. Das muss klappen. Ja.
Oft sind schon Streichhölzer durchgebrochen. Lachen einen dann alle aus, wenn man es nicht schafft.
Ja, vor allem ist es eine Zigarette. Es ist echt so irgendwie das letzte Kraut, was irgendwo in der Fabrik daneben irgendwie zusammengekratzt worden ist, und es ist richtig so es ist eine alte Marke, auch die sehr bekannt ist dort. Also wenn man nicht raucht und die Zigarette rauchen muss, dann ist man echt, hat man echt ein Thema.
Man wird trotzdem vor die Wahl gestellt, ob man die raucht oder nicht, oder?
Kommst aus dem Laden nicht mehr raus.
Naja, ich finde es spannend, dass ihr beide von Hamburg erzählt und irgendwie, es ging ein bisschen wie fern wie. Würde ich sagen.
Es ist tatsächlich einfach das einzige Mal, dass ich eine Kaffeerösterei besucht habe. Also natürlich, wir lieben Hamburg und das wird auch immer eine meiner Herzstädte sein, auf jeden Fall. Aber kaffeemäßig. Vielleicht habe ich dafür Wien auch noch zu wenig gesehen. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja gekommen perfekt zum Ibiza-Gate. Also Politik war sofort mit auf dem Stundenplan dann. Und dann ging es ja leider relativ schnell los mit der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Das heißt, ich habe auch längst noch nicht alles gesehen, was ich gerne sehen würde. Und das schließt natürlich Kaffeehäuser auch mit ein.
Katharina wohnt gefühlt 2 Minuten hier und hat, ich glaube, wie viele Kanzler erlebt? 4?
Wir haben letztens gerechnet. Ich habe, glaube ich, echt in 3 Jahren schon 4 Kanzler und Kanzlerinnen erlebt. Ja.
Willkommen in Österreich.
Ja. Danke, danke.
Wir machen spannend. Wir wollten aber, das ist das beständige 16 Jahre Kanzlerinnen, das machen wir nicht. Aber ich kann nur empfehlen, ich war letzte Woche das erste Mal im Kaffeehaus am Wiederzentralfriedhof und auch das ist ein Erlebnis.
Was ist da so spannend?
Allein diese Geschichte, dass man sagt, ich treffe mich mit jemandem am Zentralfriedhof, hat schon eine gewisse Geschichte. Ja. Das ist jetzt für Simmeringerinnen noch nicht so ein Thema, weil wir machen ganz viel im Zentralfriedhof. Also wir gehen spazieren und laufen und so. Also wirklich, ja, sage ich, treffe mich auf ein Café im Kaffeehaus am Friedhof, ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und das war schon recht lustig, muss ich sagen.
Wobei, das wandert dann ja direkt auf unsere Liste, weil den Zentralfriedhof haben wir auch sehr, sehr gern. Auch zum Spazieren, das ist einfach, kann man auch einen schönen Hamburg-Vergleich ziehen übrigens, weil es gibt ja immer den großen Kampf, wer hat den größeren Friedhof? Ist es der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg oder ist es der Wiener Zentralfriedhof? Und ich glaube, wir sind drauf gekommen, das klingt so, das jetzt sind wir direkt schon sehr morbid, aber ich sag mal, die Einwohnerdichte in Wien ist höher, deswegen ist Wien theoretisch etwas größer, aber ich glaube, flächenmäßig hat Ohlsdorf eigentlich gewonnen.
Glaube ich auch, ja, das ist die Auflösung.
Aber wir kommen jetzt schon ein bisschen zu einem Thema, nämlich zu einem True-Crime-Thema. Es ist auch spannend, weil ich war mal zu Freunden am Friedhof und der eine davon arbeitet und lebt am Friedhof. Und der andere war sehr interessiert über die Vorgänge am Friedhof, weil er wollte wissen, wie das zum Beispiel ist mit Gruften, wie viele Leute drinnen sind und wie man die reinbekommt und wie das so ist. Und dann war es einfach ganz viel Thema, wann, wo, welche Leute begraben werden. Und da haben wir gedacht, das ist auch ein schönes Thema für euch. Vielleicht solltet ihr mal eine Live-Version machen am Friedhof.
Kann man eh mal schön, so klassisch Atmos-Stücke, wie wir es auch im Studium gelernt haben damals, wo man dann noch mit einem Mikro rumgegangen ist und überall wirklich die Töne eingefangen hat.
Was ist am Friedhof die Atmo?
Rehe auf dem Zentralfriedhof herumspringen und Vögel und das Knirschen der Schuhe im Gras. Vielleicht bist du zu lange aus dem Business raus schon.
Ja, mag sein. Ja.
Der Bagger, der das Grab aushebt.
Ja, daran denke ich nämlich jetzt.
Ja. Aber wie ist eure Faszination, vor allem eure gemeinsame Faszination zu True Crime gekommen?
Eigentlich habe ich das angeschleppt. Das hat den Hintergrund, ich bin einfach so ein Mensch, ich habe mich dafür irgendwie schon immer interessiert. Und die Frage der Faszination von True Crime ist ja sehr komplex. Also ich glaube, da hat jeder einen individuellen Zugang und es gibt nicht die Patentlösung. Wir können gerne später nochmal darüber sprechen, was es für Theorien gibt. Bei mir war es einfach ganz klassisch so, ich fand es einfach immer spannend. Und ich glaube, bei mir liegt es daran, dass man so viele Ebenen hat. Also es ist einerseits was, das möchte man selber nicht erleben. Man möchte auch nicht, dass das einem lieben Menschen passiert. Schon gar nicht denen, die man kennt, aber auch wenn man natürlich von so Schicksalen hört, macht einen das betroffen. Es umgibt einen aber immer, weil natürlich die Medien darüber berichten. Also man kommt ja auch im normalen Leben an diesem Thema eigentlich nicht vorbei. Und ich habe mich auch mal so in die medizinische Richtung orientiert, aber auch in die kriminalistische. Also ich fand einfach viele Sachen sehr, sehr interessant und finde, dass die Kriminalistik oder die Beschäftigung damit auch sehr vieles verbindet. Man hat klassische Detektivelemente, die ja auch spannend sind, weil man sie sich zusammenpuzzeln kann. Also wie man das eben aus fiktiven Krimis und so auch kennt, wo man natürlich auch hofft, dass am Ende der Täter oder die Täterin auch gefasst wird. Und irgendwie das alles zusammen war halt einfach für mich immer spannend. Also es gibt auch Zeitschriften, die wir haben, die sich damit beschäftigen, weil ich auch einfach gerne darüber informiert bin, wie so eine Ermittlung abgelaufen ist. Und angefangen hat das eigentlich, als ich dann selber als Hörerin von einem solchen Podcast quasi ins Format hineingeholt wurde. Und das war mein erster Podcast zu diesem Thema, war allerdings auf Deutschland konzentriert. Und als ich dann eben hierher gekommen bin, habe ich eigentlich gesagt, ich möchte das auch machen, weil es gab immer mal wieder Fälle, die mir über den Weg gelaufen sind, die ich gerne gemacht hätte, weil sie ja eben zum Beispiel auch deutschsprachig sind. Man hätte sich ja super gut darüber informieren können, aber es war eben so dieser lokale Faktor, der es beschränkt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, warum dann nicht auch das Gleiche in Österreich? Und so ist das eigentlich entstanden. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, dass Hubertus und ich es sowieso auch schon gewohnt sind, irgendwie miteinander zu arbeiten. Also wir kennen uns nicht nur privat, sondern sind es auch gewohnt, Projekte miteinander umzusetzen. Und dass er dann gesagt hat, Mensch, also Podcast und True Crime, das würde mich eigentlich auch interessieren. Und so sind wir dann eigentlich dazu gekommen.
Stellt sich raus, als wir dann darüber gesprochen haben, dass man dann doch so viele gemeinsame, nicht Interessen, aber gemeinsame Fachgebiete schon erforscht hat, ohne voneinander zu wissen, dass man sich dafür interessiert. Nicht, man spricht mal so lose drüber. Ich weiß natürlich oder ich wusste natürlich, dass Katharina diesen Podcast macht in Deutschland. Aber auf die Idee gekommen, dass sie sowas ja auch in Österreich machen könnte, bin ich dann auch nicht. Und habe mich dann freudig dem angeschlossen, weil man dann tatsächlich Themen hatte, über die man dann auch zusammensprechen kann.
Nicht, dass das sonst nicht der Fall wäre. Aber noch mal anders kann man vielleicht einfach sagen.
Wenn ich gesagt habe, wir machen das jetzt seit knappen 3,5 Jahren. Und also es ist für unsere Freundschaft schon sehr gut, aber es ist auch manchmal belastend, weil man halt auch nicht immer der gleichen Meinung ist oder weil man auch andere Themen hat oder ja, irgendwann mal voneinander genervt ist. Wie wirkt sich das auf eure Beziehung aus?
Wir diskutieren tatsächlich öfters. Im Grunde haben wir bei jedem Fall eine Diskussion, die nicht immer aus einer Meinungsverschiedenheit kommt, sondern einfach, weil wir jedes Mal überlegen müssen, wie gehen wir mit den Informationen um. Stichwort Namensnennung, wenn die Opfer noch leben, ist ein oder Opfer ist ja auch betroffen im Sinne von die Familie der Opfer. Wer immer dort dazugehört, bekannte Freunde, dass man dann natürlich sehr genau hinschauen muss, wollen die in die Öffentlichkeit geholt werden? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Es gibt Fälle, da suchen die Hinterbliebenen die Öffentlichkeit und wollen das weitertragen und finden es so wichtig, dass über das Schicksal, was ihnen und ihrem, sagen wir mal, dem Opfer widerfahren ist, dass da die Leute Bescheid wissen. Andere sagen, nein, bitte haltet uns raus, wir versuchen damit abzuschließen. Wir wissen, das geht nur bis zum gewissen Punkt, aber die Öffentlichkeit, die meiden wir und das wägen wir ab. Wir wägen auch darüber hinaus ab, wenn wir keinen direkten Kontakt zu den Menschen haben, die in dem Fall vorgekommen sind, nennen wir die Namen, packen wir die Namen komplett raus, kürzen wir die Namen. Wir haben Fälle, wo wir sagen, okay, diese Personen leben heute unter anderem Namen, also können wir die damaligen Klarnamen nennen oder beziehungsweise zumindest die Vornamen. Wir entscheiden uns auch oft, Fälle so zu strukturieren, dass man sie, wenn man sie googeln würde, über die Namen nicht erkennt. Und in diesen Diskussionen, wenn wir, sagen wir mal, eine Meinungsverschiedenheit haben, dann höre ich mir das an, was Katharina sagt. Katharina hört sich bei mir an und am Ende stimme ich ihr zu.
Aber das ist tatsächlich was, was mir bei eurem Podcast extrem positiv aufgefallen ist, dass ihr extrem sensibel damit umgeht, mit den Opfern, mit den Familien der Opfer und generell mit der Geschichte von ihnen. Weil es gibt ja auch, höre ich wirklich nämlich auch weniger True Crime Podcasts, weil ich mir bei manchen dann wirklich gedacht habe, so, ist das wirklich notwendig, dass wir da Vorname, Nachname, Straße, wo das Ganze passiert ist, hören, weil im Prinzip ausgesucht haben sie sich's nicht.
Das ist auch ein guter Hinweis mit den Adressen. Also wir haben teilweise wirklich komplette Datensätze vorliegen. Also man könnte wirklich zu diesem Haus gehen und könnte sich das anschauen, weil wir einfach die genaue Zahl haben. Und wie du sagst, da wohnen heute dann teilweise, wenn es zum Beispiel historische Fälle sind, natürlich ganz andere Menschen drin. Und es wäre vielleicht nicht so toll, da dann, ich sage mal, ein Denkmal zu errichten für irgendeine Tat, die da passiert ist. Auch wenn das natürlich auch spannende Sachen sind, jetzt mal rein vom Interesse an solchen Fällen her. Aber man will natürlich schauen, dass es so geschützt wie möglich vonstatten geht. Auch was zum Beispiel das Recht auf Vergessen angeht. Also es sind ja nicht immer nur die Opfer und deren Angehörige, sondern es sind auch die Täter und Täterinnen selbst und Leute, die eben in ihrem Umfeld sich befinden. Wo man auch sagen muss, es gibt eben das Recht auf Vergessen und damit muss man auch irgendwie sensibel umgehen. Und also es freut uns, wenn ihr das so empfindet, weil das ist etwas, was uns auch sehr wichtig ist, wo wir auch, wie Hubertus sagt, viel drüber sprechen. Und wenn das auffällt, ist es sehr, sehr schön.
Ja, beziehungsweise viele Informationen dann auch bewusst einfach nicht teilen. Wenn wir, bei vielen Fällen haben wir den gesamten Akt vor uns. Aber natürlich werden wir nicht alles dann an Material herausgeben, weil das dann eben diese voyeuristische Tangente sehr bedient. Es gibt da ja verschiedene Denkschulen. Auf der einen Seite vollkommen richtig, wie Katharina sagt, man möchte nicht, wenn jetzt ein Mord ist in Haus XY passiert und dort wohnen komplett andere Menschen drin oder eben noch die Familie, dann will man nicht Vorschub leisten, dass dann Leute, die den Podcast hören, dorthin pilgern und sich das nicht voyeuristisch schön anschauen. Auf der anderen Seite denke ich auch oft darüber nach, dass es in unserer heutigen Welt, unser Umgang, zumindest in unserer Kultur mit dem Tod, ist so verklemmt und so alles abschottend, alles nach außen gehen, bloß nicht drüber sprechen. Es gibt dann wieder Kulturen und das finde ich eigentlich sehr spannend und mir gefällt dieser Gedanke, dass man, wenn man über die Opfer spricht und sich entscheiden kann, dass sie eine Stimme bekommen durch uns, dass man eben sie am Leben hält in einer gewissen Weise, dass man sie nicht vergisst. Dass nicht das Letzte, was von ihnen, dass sie nicht einfach in der Geschichte verschwinden und man hört immer nur noch von den Tätern, sondern dass man den Opfern auch die Möglichkeit gibt, noch in einer Art und Weise als Person existent zu bleiben, auch wenn sie durch das Verbrechen diese Existenz nicht selber fortführen können.
Ist das der Grund, warum ihr eigentlich eher ältere, also nicht nur, aber schon oft eigentlich ältere Kriminalfälle euch aussucht?
Die Recherche hat das sicher mit zu tun, weil wir natürlich anders mit den Informationen umgehen können. Also ich weiß noch, als wir unseren ersten modernen Fall gemacht haben, wir haben ja immer vor, ein bisschen zwischen den Themen zu springen, zwischen den Zeiten zu springen, weil wir auch erreichen möchten, dass man das Ganze gesellschaftlich und historisch einbettet, dass man irgendwie um das Drumherum auch etwas erfährt, weil natürlich einige Verbrechen nicht zwangsweise aus einer Laune heraus entstanden sind, sondern da auch einfach gewisse Situationen zugeführt haben, die man vielleicht auch verstehen muss, um dieses komplexe Thema eines kompletten Falls zu erfassen. Und wir haben beim ersten Mal, als wir so ein Thema bearbeitet haben, das war ein Fall, der lief sogar noch, da war der erste Prozess abgeschlossen, aber der war gerade in Revision. Und da mussten wir natürlich extrem vorsichtig sein, weil, wie gesagt, wir möchten sowohl die Täter als auch die Opferinteressen irgendwie wahren, soweit es geht. Das ist auch der journalistische Anspruch, den wir haben, von dem wir denken, dass das auch einer der Punkte ist, was unseren Podcast ausmacht, dass wir eben eine Journalistin und ein Journalist sind, die mit diesen Themen vielleicht anders umgehen als jemand, der sich nur rein hobbymäßig damit beschäftigt.
Was eine totale Berechtigung hat, wenn man das macht. Nicht, also es geht nicht darum, dass wir anderen Podcasts jetzt die Existenzberechtigung entziehen, sondern dem auch eine gewisse, oder das ist unsere Art, dem eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen.
Es ist ja spannend auch zu diskutieren, erzählt man in einem True Crime Podcast eine Kriminalgeschichte, die es eine gute Geschichte sein kann. Ne? Und da verstehe ich schon, das kann auch unterhaltsam sein. Ich meine, im Grunde, wir alle, die Podcasts machen, machen Unterhaltung auf eine gewisse Art. Wie geht es damit um, diese Balance zu halten zwischen, es ist auf eine gewisse Art Unterhaltung, auf eine andere Art ist auch ganz viel Leidenschaft über Kriminalistik, über juristisches Know-how, journalistisches Know-how. Das ist eine Balance auch, die man halten muss.
Also für uns fängt ja die Arbeit schon an, bevor das rauskommt, was ihr hört. Also wir sind ja eigentlich ständig in Recherchen. Wir sind auch teilweise in mehrfachen Recherchen zugleich. Und für uns ist, glaube ich, rein berufsbedingt dieses Ausgraben von Informationen und das Abgleichen auch schon ein großer Reiz an dem Projekt an sich. Also ich weiß, dass ich einfach unglaublich gerne recherchiere und das Projekt natürlich auch dafür nutze, das irgendwie auszuleben, wenn es vielleicht hauptberuflich nicht geht. Also ich mag meinen Job, den ich mache, total gerne. Aber ich kann natürlich nicht recherchieren, so wie ich das jetzt frei für unseren Podcast tun kann, weil ich da einfach andere Schwerpunkte habe und natürlich auch Deadlines, die gehalten werden müssen und Dinge, die einfach getan werden müssen. Und zudem ist das, was ich aktuell mache, eben auch nicht rein journalistisch, sondern da bin ich eben wirklich Redakteurin. Und dieses Journalistische möchte ich aber beibehalten und dementsprechend macht es mir auch einfach großen Spaß zu recherchieren. Und da sind wir dann ja schon in diesen Details drin und basteln uns das zusammen. Und ich glaube, dass man da die Leidenschaft, zumindest geht mir das so, gut verpacken kann. Also ich habe nicht das Bedürfnis, beim Mikro zu sitzen und jemanden ja Spitznamen zu geben irgendwie und mich darüber auszulassen, wie blöd diese Person war, jetzt mal salopp gesagt, sondern es geht mir eben darum, auch ein Produkt zu machen, wie ich es selber gerne konsumieren würde. Und dementsprechend ist unser Aufbau dafür. Und ich glaube, wir haben eine sachlichere Herangehensweise. Aber das ist eben unsere Art, dieses Projekt zu machen.
Bei mir ist es viel, was mir Spaß macht, die Wissensvermittlung, die mitschwingen soll im Idealfall. Dass man, also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir, und ich glaube, bis jetzt haben wir es bei jedem Podcast, bei jeder Folge geschafft, Informationen den Hörerinnen und Hörern zu geben, die es so in diesem Fall noch nie im Podcast gab. Egal, ob der jetzt schon in anderen Formaten war oder nicht, sondern dass man immer etwas Neues erzählen kann und im Idealfall die Menschen ein bisschen klüger rausgehen, als sie in den Podcast hineingestiegen sind.
Und das war der Punkt. Ich glaube, jeder von uns, der einen Podcast macht, oder jeder, dass man es aber trotzdem in Unterhaltung einbetten muss. Auch wir versuchen, Themen zu machen, die wir spannend finden oder wo man sagt, okay, das soll jetzt ein Thema sein, das man vielleicht noch nicht gesprochen hat oder nicht nachgedacht hat. Aber es muss trotzdem für die Hörerinnen und Hörer eine gewisse Unterhaltung sein. Das ist bei uns einfacher, vermute ich, in einem Gespräch, als wenn du über Fakten sprechen musst.
Ich meine, Hörverhältnisse oder Hörgewohnheiten sind ja komplett individuell. Das kann schon daran scheitern, dass jemand deine Stimme nicht mag. Und das ist vollkommen legitim. Wir haben einfach alle andere Eindrücke. Das merke ich auch, wenn ich hauptberuflich mit Podcasts arbeite und da eben vor allem dabei bin, Qualitätsmanagement zu machen. Und dadurch, dass ich immer mit Podcasts arbeite, eben auch durch unser privates Projekt, höre ich Sachen, die hören andere zum Beispiel nicht. Dafür sind mir einige Sachen egal, die anderen auffallen, weil ich weiß in dem Moment einfach, ja gut, das kriegt man eh nicht raus. So, und andere sagen dann, Mensch, warum ist das da drin? Ja gut, der ist halt in dem Moment ans Mikro gestoßen, das ist halt so. Also allein bei solchen Feinheiten scheiden sich dann ja die Geister. Und ich glaube, die Grundfrage, die ein bisschen dahinter steckt, ist, überlege ich mir Persona XY und möchte, dass Persona XY meinen Podcast hört, oder mache ich das Projekt, weil es ist mein Projekt und es ist mein Herzensding und es werden sich schon die richtigen Leute finden. Und ich finde es nicht überheblich, das zu tun, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach mal meinem Gespür nach und ich erschaffe jetzt dieses Format, sondern es ist ja auch einfach ein Hobby, das darf man nicht vergessen. Natürlich ist es Arbeit und natürlich versuchen wir, dass die Hörer und Hörerinnen sich freuen, aber letztlich bleibt es ja auch unser Projekt. Und ich finde, deswegen sollte für die Leute, die eben Podcasts machen, vielleicht nicht nur im Vordergrund stehen, wer wird das später sein, der oder die das hört, sondern auch, was möchte ich eigentlich damit transportieren? Also was ist der Grund, weswegen ich diesen Podcast mache?
Ich glaube, das ist ja das Schöne des Medium-Podcasts, dass das relativ einfach zu machen ist. Also theoretisch. Es ist jetzt alles sehr theoretisch, weil wir wissen alle, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört am Anfang. Aber ich glaube, das ist das Schöne, dass man eine Bühne kreieren kann, die man selber gestaltet. Und das ist ja auch das Spannende am Zuhören, finde ich. Und es ist dann relativ wurscht, um was es geht, sondern es ist interessant, auch welche Bühne gebaut wird von denen, die es machen.
Und es wäre ja auch schade, wenn alles auf die gleiche Stelle eingeht. Also wenn wirklich alle das gleiche Format machen würden und alle würden das Gleiche zu den Fällen sagen, dann bräuchte man ja auch eigentlich nicht so viele Podcasts, sondern eigentlich ist ja das Schöne, dass man diese Auswahl hat und dass es so viele Leute gibt, die mittlerweile dieses Medium auch für sich entdeckt haben, sowohl als diejenigen, die es machen, als auch diejenigen, die es hören. Und ich finde es sogar ganz wichtig, dass wir da eine Diversität haben, weil so findet eben auch jeder, was er sucht. Egal, ob wenn jetzt einer sagt, er möchte lieber mehr über die Historie wissen, dann ist er bei uns vielleicht eher angesiedelt. Wenn jemand sagt, er möchte vielleicht lieber, wie du sagst, mehr unterhalten werden, sage ich mal. Es gab natürlich auch schon Leute, die gesagt haben, ja, es ist irgendwie langweilig vorgetragen, wie ihr das macht. Gut, dann fehlt dieser Person vielleicht die Emotion, die wir bewusst ausklammern. Aber dann gibt es ja die anderen Podcasts, die sowas vielleicht liefern. Und so hat eben jeder sein USP. Das war auch das, was ich damit ausdrücken wollte mit dieser Rechercheebene, die wir eben drin haben.
Wie viel Recherchearbeit steckt ungefähr pro Fall drinnen? Weil es ist ja schon extrem gut recherchiert und gerade wenn du sagst, dir taugt das extrem und ich kann das sehr nachvollziehen, dass man sich in einer Recherche auch unglaublich verlieren kann. Habt ihr irgend so eine Deadline, wo ihr sagt, okay, für eine Folge machen wir jetzt 3 Stunden Recherche, 4 Stunden Recherche und dann ist aber auch alles gefunden oder ist das komplett individuell?
Es wäre schön, wenn sich das so leicht abgrenzen ließe.
Und wenn es vor allem 3-4 Stunden wären.
Und wenn es vor allem die Zeit wäre, ist natürlich von Fall zu Fall verschieden. Wir haben Fälle, da haben wir das große Glück, dass wir den oder die Akten einfach vorliegen haben. Dann ist es immer noch, sind es immer noch teilweise hunderte Seiten zu lesen. Ab und zu challengen wir uns gegenseitig und schauen, wer wie viele Seiten dann pro Fall gelesen hat und kommen immer auf 400, 500 Seiten bzw. Dokumente. Ich glaube, man kann es runterbrechen, dass wir pro Fall, würde ich jetzt mal so ins Blaue hinaus schätzen, bestimmt jeder eine Arbeitswoche reinstecken.
Das haben wir letztens mal kalkuliert und haben überlegt, wie man das runterbrechen könnte. Und ich denke auch, dass es das ist. Also ungefähr für jeden so eine klassische 40-Wochenstunde nochmal obendrauf.
Hat dann gezogen über eine längere Zeit.
Genau, es geht dann immer pro Monat. Also dazu kommt natürlich auch die Bearbeitung. Also Hubertus macht bei uns ja Social Media und ich mache die Postproduktion. Und das kommt natürlich auch noch oben drauf. Die Bildrecherche alleine. Also Social Media lässt sich, ich habe gesehen, da hat gerade jemand den Mund verzogen. Also Social Media lässt sich immer mal so schnell sagen. Aber das ist ja tatsächlich, was auch sehr traurig ist generell, dass einige Leute denken, das läuft mal so nebenbei. Aber Hubertus macht ja zum Beispiel auch eine komplette Bildrecherche und kümmert sich um die Bildlizenzierung. Und das sind auch alles nochmal Stunden um Stunden, die da irgendwie reingehen.
Ja, wir leisten uns ja tatsächlich den Luxus, zu jeder Folge begleitende Galerien zu erstellen und Stories, damit die Menschen, die die Fälle konsumieren, wenn sie möchten, auch Gesichter zu den Fällen und zu den Protagonisten haben. Das finden wir ganz wertvoll, weil sich darüber eben auch sehr viel abspielen kann. Und das nur im Podcast zu hören, ist absolut ausreichend und schön. Für die Leute, die sich aber wünschen, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie derjenige aussieht oder wo das stattgefunden hat. Da haben wir dann eben diese Galerien, die wir noch zur Verfügung stellen.
Wenn ihr schon ein Thema habt, auch wirklich genau zu überlegen, welche Namen man sagt und wie viele Details über die Personen, Betroffenen, ist es nicht nochmal eine Challenge, wenn man ein Bild dazu gibt?
Durchaus.
Klar, allein die Rechteklärung verursacht A, Kosten, die nicht zu knapp sind, und B, natürlich auch immer die Frage, wie weit man da gehen kann. Auch da wieder haben wir wahnsinnig viel Material, was wir von vornherein ausklammern und gar nicht erst quasi der Öffentlichkeit von uns aus zur Verfügung stellen. Viele Sachen sind sowieso online, nur nicht bei uns. Und auch da ist die Abwägung, dürfen wir es rausgeben, wollen wir es rausgeben? Und nach diesen Kriterien wägen wir das genauso dort in diesen visuellen Medien ab, wie wir es im audiovisuellen machen.
Da gibt es vielleicht ein schönes Beispiel. Also es gibt einen Fall, das war unsere 8. Folge und der war wirklich sehr, sehr explizit. Also da haben wir auch, das ist auch ein Thema, was uns oft umtreibt, Content Notes, weil wer True Crime Podcasts hört, sollte natürlich damit rechnen, dass das jetzt kein Freudenthema ist und dass es nicht fröhlich zugeht. Andererseits gibt es natürlich Themen, die besonders sensibel sein können, und das ist immer wieder eine Abwägung, dann auch zu schauen, was geht quasi über den, auch ganz platt gesagt, über den normalen True Crime Rahmen hinaus. Und das war definitiv so eine Folge. Da ging es um ein junges Mädchen, das eben von seiner Dienstherrin im Endeffekt dann zu Tode gebracht wurde, auf sehr, sehr schlimme Weise. Und wir haben unverpixelte Bilder, aber die Frage ist, müssen wir das wirklich in den öffentlichen Raum geben? Und wer das sehen möchte, hat die Möglichkeit, sich diesen Fall zum Beispiel im Wiener Kriminalmuseum anzusehen. Da ist er dann auch unverpixelt, aber wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, das eben doch nicht so zu zeigen, wie es zu zeigen wäre, weil da einfach die Frage ist, womit man den Bogen überspannt und ob man das wirklich tun muss, der Sensationslust wegen, weil das ist eben das, was Hubertus eben schon ansprach. Da geht es irgendwann schon in die Richtung Voyeurismus. Und das ist was, was wir eben versuchen, recht gut einzufangen, sage ich mal, weil das ist ja auch die Diskussion, die ihr schon angesprochen habt, dass viele auch sagen, ich bin da kritisch gegenüber und ich finde, man sollte das ruhen lassen, das Thema. Warum muss man das jetzt wieder ausgraben? Und ich glaube, deswegen ist uns das auch so wichtig, dass man sagt, man sucht eben einen anderen und vielleicht auch sachlicheren Ansatz dafür, damit man eben gut mit dem Thema umgehen kann.
Versucht, dem zumindest nahe zu kommen. Man kann es natürlich nie allen recht machen, aber das wäre zumindest die Idee, dass man versucht, damit ein wenig differenzierter umzugehen.
Ich glaube, das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, dieser Voyeurismus, der mit True Crime oft einhergeht und in meiner Wahrnehmung auch immer stärker wird. Also es hat eine Phase gegeben, da hat jeder True Crime gehört, da hat jeder Zeitverbrechen gehört und hat es jeder cool gefunden, und da war es aber auch noch relativ sachlich. Mittlerweile gibt es auch von größeren Produktionsfirmen True Crime Podcasts, wo es eindeutig einfach nicht mehr darum geht, dass es irgendwie die Darstellung von einem Kriminalfall ist, oder sondern da wird so bildlich beschrieben, dass ich mir gleich am Anfang denke, so, hör, na, danke, das, ich kann mir das jetzt nicht mehr anhören. Und ich glaube, das ist, also woran glaubt ihr, liegt das, dass das immer extremer wird? Oder zumindest, oder glaubt ihr, dass das in meiner Wahrnehmung quasi richtig wahrgenommen wird? Das
ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass je mehr auf den Markt drängen verschiedene Podcasts, dass sie natürlich alle versuchen müssen, irgendeine Art von USP, von Alleinstellungsmerkmal zu etablieren, damit sie sich eben durchsetzen können gegen diese enorm große Konkurrenz. Und wie wird man das? Indem man immer spitze wird, immer extremer, weil man da natürlich aus der Masse herausstechen kann.
Ja, ich sehe das selber ja auch kritisch. Also wir bewegen uns in einem Segment, das einfach sehr sensibel ist und das harte Themen bedient. Und man muss sich dessen bewusst sein, wenn man sich damit an die Öffentlichkeit wagt. Weil vielleicht ist das auch etwas, was die Wahrnehmung etwas verschiebt. Die Zugänge sind so einfach. Du kannst über Social Media posten, was du willst. Es ist relativ easy, theoretisch einen Podcast irgendwo einzureichen und prinzipiell mal in die Welt rauszustreuen. Aber was, glaube ich, teilweise fehlt, ist auch so ein bisschen Medienkompetenz, möchte ich es fast wissen, also dieses Bewusstsein, dass das, was ich sage, auch im öffentlichen Raum steht. Und natürlich ist schnell mal was ins Mikro gesagt und natürlich kann man sich später dafür entschuldigen. Aber ja, da muss halt jeder und jede selber wissen, wie er oder sie damit umgehen möchte. Das ist, glaube ich, ein großes Stück weit auch eine persönliche Entscheidung. Und ich kann unterschreiben, was deine Wahrnehmung ist. Ich sehe das auch so, dass viel öfter öffentlich thematisiert wird, dass zum Beispiel True-Crime-Podcasts natürlich teilweise Grenzen überschreiten, was sowas angeht, eben wenn zum Beispiel mit Persönlichkeitsrechten nicht ordentlich umgegangen ist. Vielleicht darf ich da einmal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die sich bei uns bedankt hat, wie wir mit Opfern und Tätern umgehen. Weil sie selber ist Angehörige von einem Täter gewesen und der hat heute ein neues Leben und der hat sich gut resozialisiert. Aber sie hat die Befürchtung als seine Tochter, dass wenn irgendwann mal was sein sollte und das hochkommt, quasi sein neues Leben, das er sich ja auch dann mühevoll aufgebaut hat und wirklich auch an sich gearbeitet hat, dass das eben zerstört wird. Und dass sie durchaus schon mitbekommen hat, dass dieser Fall recht groß war und auch von anderen Podcasts behandelt wurde. Und dann natürlich immer dieses schlechte Gefühl mitschwingt, oh Gott, wird jetzt der ganze Name genannt. Und das ist doch schlimm. Das tut einem doch leid, dass diese Person, die da so unbeteiligt ist, damit leben muss. Und ich fand es so toll, dass sie uns dann eben auch geschrieben hat, weil uns eben gerade dieser Punkt auch so wichtig ist. Mhm. Ich verstehe aber auch grundsätzlich, dass dieses Thema natürlich kontrovers ist, also überhaupt mit True Crime umzugehen, weil der Grat natürlich schmal ist. Und auch jeder, glaube ich, eine andere Herangehensweise an das Thema hat. Vielleicht auch ein anderes Bild zum Umgang mit so Dingen wie Tod oder irgendwas. Kann ja auch sein, dass es eine persönliche Geschichte ist, die einen dazu bewegt zu sagen, es ist ganz schlimm, was ihr da tut. Aber ja, wir versuchen, das denke ich, ist auch unsere Pflicht dann in dem Fall, wie gesagt, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man einfach für sich selber versucht, das so gut wie möglich zu lösen.
Wir sind super excited, denn wir haben heute unseren ersten Sponsor und zwar ist das Bubble. Wer von euch Bubble nicht kennt, mit Bubble kann jeder eine Sprache lernen. Es ist nämlich die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App und sie hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in den Austausch zu bringen.
Und das passt ja perfekt, weil bei uns geht es darum, die Geschichten von Menschen zu teilen und was sie bewegt, Geschichten, die erzählt werden müssen. Und was ist da besser, als man kann diese Geschichten auch in verschiedenen Sprachen erzählen? Weil mit Milch und Zucker verwenden wir derzeit ja nur zwei Sprachen, nämlich Deutsch und Englisch. Mit Bubble könnten wir 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch und könnten in 14 verschiedenen Sprachen Podcasts aufnehmen.
Mit Bubble spricht man von Anfang an. Das heißt, man lernt mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig sprechen, anstatt nur einzelne Wörter oder Sätze zu lernen.
Und für mich das persönlich Wichtigste ist es, wenn Grammatik leicht erklärt wird, weil Grammatik ist für mich immer ganz, ganz schwierig in jeder Sprache, selbst in Deutsch. Und man erhält nützliche Erklärungen und Tipps, während man lernt.
Man übt außerdem das gezielte Sprechen und trainiert die Aussprache mit der Spracherkennungsfunktion und bleibt so immer am neuesten Stand.
Weil Lernen immer wichtig ist, dass es einen Plan gibt, werden alle Kursinhalte speziell von Sprachlernexpertinnen erstellt und es gibt sie für Anfänger und Fortgeschrittene.
Außerdem lernt man über vielfältige Lerninhalte von Reisen, über Kultur, Küche bis hin zu Business und vor allem Küche ist da, glaube ich, sehr wichtig. So schafft Bubble nämlich eine einzigartige Lernerfahrung, die Nutzenden das Vertrauen gibt, Gelerntes schnell anwenden zu können.
Es ist halt eine Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert und die einem dazu bringt, miteinander zu kommunizieren, miteinander Geschichten zu teilen und das ist für uns extrem toll, dass wir das teilen dürfen für Bubble und für uns, weil es einfach zu uns passt und zu Bubble passt und es ist doch perfekt.
Mit unserem Promocode Zucker können sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt 6 Monate gratis beim Kauf eines neuen Bubble-Jahresabos auf bubble.com/audio sichern.
Weil wir gewohnt sind, möglichst schnell zu sprechen, damit wir ganz, ganz viel Inhalt in unserem Podcast unterbringen, wiederhole ich das jetzt nochmal. Es gibt 6 Monate gratis beim Kauf eines neuen Bubble-Jahresabos und zwar auf bubble.com, Bubble mit B-A-B-B-E-L geschrieben, /audio und dem Code Zucker, wie bei mit Milch und Zucker.
Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und bei uns am Blog.
Ihr habt also schon sehr viel Einblicke gegeben in eure Leben und eure Gedanken hinter eurem Podcast und das leitet uns gut in unsere zweite mit Milch und Zucker Frage ein und zwar, was kann man von euch lernen?
Oh, das ist, wie formuliert man das, ohne rechthaberisch und überheblich zu wirken?
Indem man davor dazu sagt, das soll jetzt nicht überheblich werden.
Genauso, indem man sich dessen bewusst ist. Und vielleicht ist das ja auch schon eine Antwort, dass egal welches Thema einem interessiert und das Bedürfnis hat, das zu teilen mit anderen Menschen, dass man das reflektieren sollte und sich überlegen sollte, immer dieses, es ist so alt, aber dieses Bild passt immer. Wie würde das Gegenüber es finden oder diejenige, über die wir sprechen, wenn man es täte? Und wie würde man es selber wollen, wenn man der Betroffene wäre? Das ist total banal, aber ganz oft scheitert es vielleicht schon daran. Und indem wir versuchen, das vielleicht ab und zu einzunehmen. Wie gesagt, das klappt vielleicht nicht immer und vielleicht nicht immer so, wie sich's alle wünschen. Nicht, wenn man einen durchgehenden Konsens hätte, wäre auch wieder ein bisschen seltsam, weil dann wäre es wahrscheinlich ein Einheitsbrei, der komplett banal und neutral wäre. Aber indem man sich dessen zumindest bewusst ist und wir das versuchen, vielleicht ist das was, was man von uns sich mal abschauen kann und versucht, das in unsere Richtung zu tun. Vielleicht machen es andere Leute noch besser als wir und dann sind wir sehr gerne dabei, uns wiederum von denen Ideen und Tendenzen abzuschauen.
Und was wir ja auch immer versuchen, Transparenz zu schaffen, also geht transparent um mit Quellen, legt sie offen. Das ist bei Bildern auch immer ein Thema, weil du kannst dir natürlich was aus dem Internet zusammenklauen, ist halt blöd, wenn es dann irgendwann ein Medienanwalt sieht. Und wir versuchen da halt komplett rechtlich konform mit umzugehen und lizenzieren die Bilder deswegen dann zum Beispiel. Also, dass man einfach auch schaut, mit was man da umgeht und welche Sachen dabei vielleicht beachtet werden sollten. Also eine gewisse Sorgfaltspflicht, die sehen wir ja auch irgendwie so ein bisschen als Berufsethos sehen. Und was ich auch immer gerne mitgebe, ist einfach Quellenchecks. Also es gibt so viele Beispiele, wann wer falsch abgeschrieben hat. Und das liegt ja nicht nur an modernen Quellen, sondern wir haben auch teilweise historische Zeitungsberichte vorliegen und Zeitung A sagt das und Zeitung B sagt das und Zeitung C sagt das. Und das dann wieder einzufangen und zu schauen, okay, der hatte offenbar eine Nachtschicht, der hat dann die nächste Tageszeitung auch noch mitgemacht, der war dann bestimmt noch müde, dann werden mal Täter- und Opfernamen verdreht, dann ist es total konfus. Das einfach auch wirklich auseinander zu puzzeln, damit man eben keine Falschinformationen gibt.
Und natürlich dauert das länger. Und natürlich ist man dann plötzlich bei mehreren Wochenstunden, die man, wenn man sich nicht einfach hinsetzen kann und den Fall mal lustig runtererzählt, sondern sich eben hinsetzen muss. Und das führte uns dazu, dass wir sehr viel an Skript auch haben müssen, damit wir die Information halt vernünftig rüberbringen, damit man diese Verwechslung nicht hat. Weil im Zweifel geht das immer zulasten derjenigen, die in dem Fall betroffen sind.
Und wie kann ich das vorstellen? Also ihr habt dann mehrere Fälle und setzt am Sonntag beim Frühstück und diskutiert, was gehen wir als nächsten Fall an und was sind die Kriterien, wie ihr das aussucht und wo ihr sagt, okay, da einigen wir uns gemeinsam, das ist die nächste Geschichte, die wir bringen.
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also es gab so ein paar Sachen, da konnten wir uns recht schnell drauf verständigen. Zum Beispiel, als wir den Fall des Schokoladenkönigs gesehen haben damals. Das war der Fall, da haben wir gesagt, das passt super, jeder mag Schokolade. Wir starten einfach mit dem Schokoladenkönig. Und da geht es dann natürlich aber auch darum, was kann man aus einer Geschichte machen. Wir bekommen ja auch ganz, ganz viele Fallvorschläge. Und manchmal müssen wir halt auch wirklich sagen, das reicht nicht für eine komplette Folge. Also das sind gerade auch so kleinere Meldungen mal, wo einfach nicht, also wo wir einfach keine Recherchegrundlage dafür haben. Das gab es auch schon. Grundsätzlich haben wir die Fallliste aber natürlich auch selber angefangen. Bevor wir mit dem Format angefangen haben, das hat im Grunde nicht März 2020 gestartet, sondern schon 2019, weil wir Vorrecherchen gemacht haben und uns überlegt haben, was wollen wir überhaupt damit machen, wo geht die Reise hin? Und da ging es, glaube ich, am Anfang sehr viel nach Eigeninteresse. Also was sind Fälle, die uns im Bewusstsein sind? Komm, wir schreiben einfach mal alles auf, was uns einfällt. Was würde dich denn besonders interessieren? Ah ja, okay. Und so hangeln wir uns vor, bekommen mittlerweile natürlich auch sehr viele Vorschläge und schauen dann tatsächlich auch basierend auf den bisherigen Folgen, die wir hatten, dass wir eben auch abwechslungsreich bleiben. Also das ist vielleicht auch unsere Form, dann ein bisschen entertainiger zu werden, dass man halt sagt, wir wollen nicht immer nur dasselbe hintereinander, aber halt in unserem sachlichen Rahmen. Und meistens schauen wir uns dann gemeinsam die Fälle an und dann ist es mal so, dass einer oder eine sagt, ja, ich würde den gerne als nächstes und dann passt das eh für alle. Ich glaube, wir haben erst ein oder zweimal diskutiert, was wir tatsächlich als nächstes machen wollen.
Dazu kommt, dass wir für uns entschieden haben, immer zwischen Täterin und Täter abzuwechseln. Das war dein Vorschlag?
Ja, weil man Frauen einfach immer so als Opfertyp wahrnimmt. Und es sind eigentlich immer die Männer, die Taten begehen und es sind die Frauen, die dann die Opfer sind. Und das ist halt nicht immer so. Und es war ganz spannend einfach zu sehen, dass es natürlich auch Fälle gibt, wo Frauen sehr präsent sind. Und deswegen wollten wir diesem Umstand einfach nochmal Rechnung tragen und können dabei natürlich auch viel auf die Gesellschaft eingehen und auf die Rollen, die Leute in der Gesellschaft eingenommen haben beispielsweise.
Kommt ihr das so mit, welche Verbrechen eher bei den Leuten ankommt, wo sie sagen so, das ist ja voll arg und dann gibt es andere Verbrechen, wo die Leute sagen so, ja, auch okay.
Tatsächlich habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas speziell raussticht. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, dass Leuten speziell eine Folge gut gefallen hat. Das ist aber überhaupt nicht so, dass man daraus ableiten könnte, okay, Fälle über Kunstraub kommen besonders gut an und Fälle im, keine Ahnung was, Sportmilieu gar nicht. Tatsächlich ist das, glaube ich, so individuell auf den Fall runterzubrechen, wie der dann aufbereitet ist und ob dieser Fall einfach die Leute reizt. Das ist da, glaube ich, schwer, ist ein Mittel zu finden.
Ich glaube, das Einzige, was mir so spontan einfallen würde, wäre, dass natürlich ein Titel besonders gut angekommen ist bisher. Also wo ich das Gefühl hatte, da war die erste Woche sehr stark, jetzt mal rein von den Zahlen. Und das war bei uns die Folge 14, die Leiche im Wäschekorb. Was halt im Grunde eine, also es ist gar nicht in dem Moment, es klingt jetzt auch schon sehr reißerisch, aber es ist tatsächlich einfach, was passiert ist und wie das auch öfter beschrieben wurde in Zeitungsmeldungen. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, dass der Titel vielleicht dazu beigetragen hat. Insgesamt ist es aber so, dass unsere Folgen eigentlich jetzt keine großen Ausreißer hatten. Also wo man jetzt sagen könnte, oh krass, sie ist jetzt mega gut angekommen oder so, sondern es ist halt eigentlich recht gut, wie sich das alles aufbaut, wenn man das so sagen kann.
Die Leiche im Wäschekorb war zum Beispiel ein Fall, wo wir tatsächlich das gesamte Bildmaterial von vorne bis hinten hatten und dann aber gesagt haben, das Opfer wollen wir in dieser Position nicht zeigen, sondern wir wollen sie zeigen, wie sie im Leben war und sich total gut gefühlt hat und was Tolles anhatte und offensichtlich stolz auf dieses Outfit war. Und wir wollen, dass diese Person so gezeigt wird.
Was macht es eigentlich mit euch, dass ihr euch in eurer Freizeit mit Crime beschäftigt? Also dass das halt ein großer Teil eures Lebens offensichtlich ist. Kriegt man nicht auch einen Blick dafür, dass die Welt eigentlich schlecht ist?
Das habe ich nie bezweifelt.
Downer hier. Unglaublich.
Das klingt jetzt total fatalistisch, aber dass es nicht alles happy, wirklich fröhlich ist, das war mir irgendwie immer bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich nehme das abends mit und träume schlecht oder so, überhaupt nicht. Ich sehe das aber, glaube ich, auch durch meine Recherchebrille. Also wie gesagt, das ist für mich einfach auch ein rein wissenschaftliches Interesse. Also alleine, wenn ich mal vielleicht eine Serie droppen darf in dem Moment, Medical Detectives liebe ich über alles, seit jeher. Und es ist ja auch nicht super krass reißerisch, sondern im Endeffekt kommen da Experten und Expertinnen zu Wort, die erklären, da ist was Schlimmes passiert. Vor 20 Jahren konnten wir dem noch nichts. Jetzt haben wir die Blutspur besser analysieren können. Jetzt haben wir ihn. Und da denke ich halt, boah, wie krass sich das entwickelt hat. Wie toll, dass es diese Technologie gibt und dass es Menschen gibt, die da ihr Herzblut reinstecken, um dazu zu führen, dass solche Dinge passieren können und wir einfach kriminalistisch so weit sind. Also bei mir schwingt einfach viel dieses wissenschaftliche Interesse mit und ich sehe es, wie gesagt, auch oft als Recherchepuzzle, das ich zusammensetze. Und natürlich gibt es Folgen, die uns dann auch mal näher gehen. Und das merken wir vor allem daran, dass wir dann diskutieren, ob es jetzt die Content Notes sind, ob es das Bildmaterial ist oder auch zwischendrin mal in der Podcast-Folge kommt, okay, wollen wir das jetzt wirklich so sagen? Das ist echt, das geht eigentlich nicht. Ist uns natürlich auch schon passiert. Aber ich persönlich kann nicht sagen, dass mich das begleitet. Und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, weil wenn ich jemand wäre, dem diese Themen extrem nahe gehen, persönlich, dann könnte ich das nicht machen. Also dann sollte ich das aus Selbstschutz nicht machen.
Ja, ich glaube, Puzzeln ist das richtige Stichwort. Dieses, dass man dann nicht anfängt, groß über die emotionale Seite an diesem Fall heranzugehen, sondern das analytisch auseinanderzulegen und versuchen, mit den Informationen, die man recherchieren kann, eine gute, wertschätzende, auf eine Weise spannende, irgendwo vielleicht auch Wissen vermittelnde Geschichte zu erzählen. Und der Reiz ist es für mich, dass man daraus ein Produkt entwickeln kann, was anderen Leuten dann angenehm ist zu hören oder zumindest spannend und interessant zu hören.
Und ich glaube, dass wir mit unserem Ansatz auch schon eine gewisse Distanz schaffen. Dadurch, dass es eben sachlicher ist, und wir das einbetten in den Kontext, ich glaube, verstehen hilft viel, das Ganze sachlicher zu halten. Und das geht uns natürlich nicht nur für das Publikum so, sondern bei dem ganzen Rechercheprozess geht uns das auch persönlich so. Ich kann mir vorstellen, dass das auch wichtig ist.
Die dritte große Milch- und Zuckerfrage ist bei so einem durchaus morbiden Thema vielleicht etwas fehl am Platz. Aber wir stellen sie trotzdem. Und zwar, was bringt euch zum Lachen?
Guilty Pleasure. Bollywood-Musikvideos.
Deins, nicht meins.
Noch eine Antwort, die wir noch nie hatten.
Es ist zutiefst beeindruckend, was die da choreografisch aufs Parkett legen. Und ich finde es super. Das ist, wenn es wirklich, und im Moment ist ja mein Problem, in großen Anführungszeichen, dass ich mich sowohl mit meinen Kolleginnen im Hauptberuf, im Job mit Crime-Fällen auseinandersetzen muss, als auch wie im Podcast. Das heißt, es ist bei mir irgendwie rund um die Uhr. Und dann am Abend sich so ein richtig schönes Bollywood-Ding reinzuziehen, ist klasse.
Ich bin im Moment auch großer Fan von sinnbefreiten Inhalten. Also was wir manchmal machen, ist wirklich uns abends aufs Sofa zu setzen und wirklich irgendeine total hirnlose Videocompilation zu schauen, wo dann meistens Menschen sind, die ja auf die Nase fallen oder irgendwas. Also TikTok-Compilations oder Try Not to Laugh irgendwas. Weil das ist einfach, mir geht's auch so, dass ich einfach sehr, sehr viel zu tun habe, auch im Hauptjob und relativ viel Fachliches und da auch einfach mal froh bin, wenn der Kopf dann so einfach gar nichts macht.
Das ist erstaunlich, das sind Inhalte, da weiß man dabei und danach, das hat einem im Leben
keinen
Zentimeter weitergebracht, aber es war es trotzdem wert.
Einfach um den Kopf kurz frei zu kriegen, ja.
Braucht man manchmal, das ist vollkommen nachvollziehbar. Glaubt ihr eigentlich nach all diesen Recherchen über Kriminalfälle, über Mordfälle, dass ihr das perfekte Verbrechen begehen könntet?
Da habe ich lustigerweise neulich drüber nachgedacht, wir haben auch kurz drüber gesprochen. Erinnere dich. Wir wohnen in Wien im 7. Bezirk und hatten am Urban-Loritz-Platz eine Begegnung mit einem, sagen wir mal, recht aggressiven Charakter von Mensch. Keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Der Typ hat mich gesehen und irgendwas hat ihn getriggert und er ist auf die Bahn los, hat auf die Bahn eingetrommelt und es ist zum Glück hat der Bahnführer, der Schaffner die Tür nicht aufgemacht und wir sind also schön haben losfahren können, ohne dass der hinein konnte. Und dann habe ich mich gefragt, okay, dort am Urban-Loritz-Platz, wenn der irgendwas anstellt, es gibt Kameras an jeder Ecke, selbst wenn ich die Kameras an diesem Ort irgendwie ausgespäht habe und weiß, okay, ich muss in diesem Winkel mich hinstellen, dann sieht mich keine Kamera und dann kommen vielleicht auch gerade keine Leute vorbei. Okay, aber wenn dann ich dort ein Verbrechen begehe und dann von dem Tatort fliehe und die Polizei, die Kriminalisten mir auf der Spur sind, was machen die als nächstes? Die sehen natürlich diesen blinden Fleck, wissen aber, um diesen blinden Fleck herum sind auch wieder Kameras. Also diese Kameratangente vor allem mit den oft angesprochenen kriminalistischen Methoden, die man mittlerweile hat. Ich glaube, heutzutage ein Verbrechen zu begehen, auf das man nicht kommt, ist kaum noch möglich. Aber einhakend dazu, wenn man ein Verbrechen so begeht, dass im Grunde sich alle bewusst sind, okay, der war es, man kann es ihm nur nicht bis ins Letzte nachweisen, man spekuliert auf dieses im Zweifel für den Angeklagten, gerade in der Wirtschaftskriminalität, dann ist es vielleicht noch möglich. Aber auch da, nicht wir in Österreich, haben dann mannigfaltige Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht mit den Handys. Und ich frage mich die ganzen Politiker, wieso machen die diese Chatnachrichten, wo alles bis ins Detail aufgeschrieben ist? Die müssen sich doch dessen bewusst sein, dass das irgendwann rauskommen kann. Und dann gibt es wieder, ich nenne keine Namen, aber irgendwelche wirtschaftskriminellen Fälle, die ein bisschen weiter zurückliegen, wo man sich vielleicht noch irgendwelche Papiere oder Gelder wirklich hat von der Bank auszahlen lassen und dann physisch zueinander gebracht hat, wo man noch miteinander gesprochen und nicht geschrieben hat. Also aus dieser digitalen Welt wieder hinauszutreten, ist vielleicht eine Möglichkeit.
Jetzt hast du gesagt, dass man Verbrechen nicht begehen kann, aber nicht, ob du sie begehen könntest. Ich glaube, ich könnte kein perfektes Verbrechen begehen, weil ich habe schon Probleme damit, wenn Hubertus die Spinne tothauen möchte, weil ich würde sie lieber vor die Tür setzen. Also ich wäre dafür einfach, zumindest was Verletzungen angeht, nicht geeignet und ansonsten glaube ich auch zu ehrlich.
Zu ehrlich ist eine nette Umschreibung für, sie kann nicht lügen und kann es nicht für sich behalten.
Das ist überhaupt nicht wahr. Das könnte ich. Das für mich behalten auf jeden Fall.
Okay, gut.
Aber das ist jetzt wieder ein Downer von meiner Seite. Aber wenn man mal wieder ganz fatalistisch ist, dann müsste man ja sagen, wenn wir zum Beispiel von perfekten Verbrechen ausgehen, wir können ja gar nicht sagen, ob es perfekte Verbrechen gibt, weil diese Leute hätte man ja nicht gefunden. Und das ist ja auch immer so ein Moment, wenn man darüber nachdenkt, welche schlimmen Taten es gab, gerade zum Beispiel auf Serientäter bezogen, und dann die Aussage kommt, naja, aber sie haben ja nur die gefangen, die sich haben erwischen lassen. Und das ist dann immer so ein, ach du meine Güte.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also das perfekte Verbrechen gibt es vielleicht schon, wir wissen es halt einfach nicht, weil es eben nicht bekannt geworden ist, dass es ein perfektes Verbrechen war.
Ja.
Und das ist natürlich so derartig unbefriedigend, wenn man über True-Crime-Formate irgendwie zu tun hat, dass es Verbrechen gibt, die perfekt sind und man einfach nie drauf kommen wird.
Wobei dieses Unbekannte ja auch irgendwo reizvoll ist. Also so Fälle wie Jack the Ripper oder so, die wirklich über die geschrieben wurde, über die Dokus gemacht wurden, auch komplett, also welche, wo man wirklich sich die anschaut und denkt, ist das euer Ernst? Also dafür habt ihr jetzt irgendwie Sendezeit gekriegt oder so. Also da gibt es ja auch richtig, richtig schlechte, dass das ja auch einen Reiz hat, wenn natürlich etwas nicht gelöst ist. Wobei man da sagen muss, man weiß ja, dass es jemanden gab, der diese Taten begangen hat. Also irgendwas von dieser Tat ist ja bekannt.
Wie geht es euch eigentlich, wenn ihr jetzt einen Fall ausgesucht habt, das recherchiert habt, die Folge aufgenommen habt, die veröffentlicht habt, die Stories gemacht habt, alles rundherum und dann ist die Geschichte vorbei? Dann ist der eine Fall erledigt. Ist es auch irgendwie schwierig, wieder den Fall loszulassen und die Geschichte loszulassen?
Mir geht das gar nicht so. Gerade weil wir in den Recherchen so mittlerweile überlappend sind, dass wir sowieso von Fall zu Fall in den nächsten kippen. Und ich bin natürlich immer froh, wenn die Aufnahme gut geglückt ist und ich nicht die ganze Zeit Schnappatmung habe und halbwegs verständlich gesprochen habe. Das ist für mich ein erleichternder Moment. Aber dass man, sagen wir mal, eine erleichternde Situation hat, weil der Fall zu Ende ist, das geht mir zum Beispiel gar nicht so.
Schwer loszulassen sind sie tatsächlich für mich auch nicht, weil wir sind direkt im nächsten Fall drin. Also wir sind im Grunde durch. Und ich freue mich immer über diesen Moment, wenn ich das hochgeladen habe, weil das für mich heißt, ich bin auch mit dem Schnitt durch. Das ist tatsächlich das, was für mich meistens der Punkt ist, wo wirklich die Energie dann irgendwann auch mal runtergeht, weil die Recherchen an sich super spannend und dann nehmen wir das auf und dann denke ich, oh, wie cool. Und dann wäre es so toll, wenn es dann zu Ende wäre, aber dann mache ich ja noch die Postproduktion. Und wenn die durch ist, also die Woche nach der Veröffentlichung, bei uns ist es ja immer der 7. des Monats und die Woche danach ist für mich dann immer mal so, so ich weiß, ich muss nicht zwangsweise, wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich direkt weiter. Aber wenn nicht, muss ich eigentlich in dem Moment auch nicht. Und das ist immer ganz schön. Aber dass mir dann ein Thema nachhängt, das passiert eigentlich nicht. Es sei denn, wir haben so Sonderfälle wie mit der Frau in Gold. Das war ja sowieso eine sehr, ich sag mal, kreative Folge, auf die ich auch extrem stolz bin. Also weil dieser Ansatz einfach mal anders war. Da war ja quasi die Täterin die Republik Österreich. Und es ging um einen Restitutionsfall von einem Klimt-Gemälde. Und da haben wir sehr viele Zuschriften bekommen. Und dadurch waren wir natürlich länger an diesem Thema dran, weil wir natürlich auch mit den Leuten in den Austausch gegangen sind. Und das war sehr, sehr spannend.
Frage war dabei, oder das Thema, das wir behandelt haben und zur Diskussion gestellt hatten, dass wir Geschichten gehört hatten, Erlebnisse von Personen, Verwandten, die in Österreich zur Schule gegangen sind und noch dezidiert beigebracht bekommen haben, das nationalsozialistische Deutschland hat das kleine Österreich überfallen. Es gab keinen Anschluss. Es war eine große Annexion, ein großer Überfall. Und die österreichische Bevölkerung konnte ja nichts dafür. Nicht wir alle haben diese, wir alle im deutschsprachigen Raum sind mit diesem Thema vertraut auf eine Art und Weise. Und das spielte natürlich auch in diesen Fall hinein. Und gerade bei der Frau in Gold, das Gemälde werden viele kennen, ging es genau um diese Frage, war der Staat Österreich Opfer oder Täter? Ist man als Opfer denn überhaupt berechtigt oder verpflichtet, Dinge zurückgeben zu müssen? Und wir haben Zuschriften bekommen und Kommentare, Mails etc., die sagten, es geht uns gar nicht so. Wir haben das wirklich in der Schule in Anführungszeichen korrekt beigebracht bekommen.
Das war auch total niedlich, weil viele Leute wirklich ihre Lehrer und Lehrerinnen gelobt haben. Nein, wir hatten so eine tolle Lehrerin und die ist das so ausführlich mit uns durchgegangen. Das war wirklich auch ein schöner Aspekt dabei.
Also es gab offensichtlich aber das Bedürfnis, darüber zu sprechen und das fanden wir ganz erstaunlich.
Und eben auch Leute, die uns trotzdem zurückgemeldet haben. Ja, so habe ich es leider in der Schule noch gelernt.
Es ist gar nicht so lange her, dass ein Bundeskanzler in Österreich gesagt hat, Österreich war das erste Opfer. Mhm. ZB.
Ja.
Wir haben zwar jetzt über die Vergangenheit gesprochen, aber unsere letzte mit Milch und Zucker Frage ist immer ein Blick in die Zukunft. Und zwar reisen wir gemeinsam 5 Jahre in die Zukunft. Es ist das Jahr 2027. Und ja, ich muss jedes Mal nachrechnen.
Ich weiß genau, wie es dir geht.
Ja, auch so gehen.
Was ist in den im besten Fall in den letzten 5 Jahren in eurem Leben passiert? Und mit eurem Podcast passiert?
Wir werken jetzt schon seit einigen Monaten an einem ergänzenden Zusatzformat. Und es liegen schon mehrere Folgen da, an denen wir noch ein bisschen schrauben müssen. Toll wäre es, wenn sich dieses Format dann auch etabliert hat und auch funktioniert. Und der Podcast natürlich weiterhin so schön an Zuspruch gewinnt, wie er es jetzt im Moment tut. Das wäre natürlich fein.
Ja, also unsere Fallliste spricht dafür, dass es uns 2027 noch geben wird. Das hoffe ich natürlich auch sehr.
Wir haben, Stand jetzt auf unserer Fallliste, 215, 216, je nachdem, wie wir es rechnen wollen, ob man es aufteilt, Fälle. Das heißt, ein Fall pro Monat. Wir wären noch eine Weile dabei.
Was natürlich auch an unseren Hörern und Hörerinnen liegt. Also auch auf diesem Wege einmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge, die auch kommen, weil da haben wir schon wirklich tolle Sachen entdeckt. Also toll im Sinne von spannende Geschichten, über die man sicher auch eine Folge machen kann und die wir so wahrscheinlich nicht gefunden hätten auf den ersten Blick. Und ich hoffe natürlich auch, dass das nach wie vor so weitergeht wie aktuell, weil wir sind sehr stolz auf unser Projekt und wir freuen, dass wir das machen können. Und dass wir zum Beispiel heute hier mit euch sitzen, zeigt ja auch, dass es funktioniert, was wir tun und Zuspruch erfährt und das freut uns.
Und leider schafft es Österreicher oder zumindest Menschen in Österreich in erstaunlicher Regelmäßigkeit Verbrechen zu begehen, über die man sprechen muss. Das heißt, ich fürchte, auch da werden wir in der Zukunft noch ein bisschen was zu tun haben.
Das ist ein krisensicheres Business.
Ja, so zynisch sich das anhört, ja.
Mit dieser wunderbaren Zukunftsaussicht sind wir am Ende angelangt für heute. Gibt es noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtet, wo man euch auch finden kann und was generell eure Botschaft noch an die Welt ist?
Man findet uns tatsächlich auf eingängigen Audioplattformen, also sei sie entweder ganz groß und bekannt oder ganz klein und unbekannt. Wenn ihr uns gerne folgen möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter als truecrime.at tun. Und noch aktiver sind wir auf Facebook und Instagram. Da ist es dann truecrime Austria. Und ganz klassisch, also ihr könnt auch eine Website ansteuern, truecrimeaustria.at, oder uns Mail schreiben an hinweise@truecrimeaustria.at. Und damit haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. Und Hubertus darf jetzt die letzten Grußworte sprechen.
Dann bedanke ich mich sehr für die wirklich schönen Fragen. Auch die Einleitung fand ich sehr schön zusammengefasst. Und es hat wirklich Spaß gemacht und freut uns sehr, dass wir mal aus unserer Perspektive sprechen konnten darüber, wie wir denn das, was wir den Leuten jeden Monat mitgeben, ob sie es hören, wie wir das gestalten. Dass man da vielleicht ein paar Einblicke bekommt und besser versteht, warum wir es so tun, wie wir es nun mal machen.
Das ist mir auf jeden Fall gelungen. Und ich habe ja in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir doch ein paar Folgen von euch angehört und habe auch gefunden, dass es doch spannend ist, True Crime, weil bis jetzt war ich ja noch nicht so dort. Also, und vor allem, jetzt höre ich es mir doch lieber an, weil ich jetzt mehr verstehe, was der Hintergrund ist. Und wir werden alle eure Folgen verlinken, und also wo man auch überall findet. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in euer Podcast-Leben und euer Leben und eure Geschichte. Vielleicht sieht man sich ja mal zum Talfriedhof.
Ja.
Das wäre super.
Zum Kaffee.
Genau, zum Kaffee.
Oder Kakao in Hubertus Fall.
Ja. Ich bin hier wieder der Party-Pooper, ja, ich weiß.
Aber man wird es nicht glauben, also wir haben das ganz oft, dass Menschen bei uns zu Gast sind, die keinen Kaffee trinken. Also bist du echt in guter Gesellschaft.
Okay, gut zu wissen.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Alle anderen unserer Folgen kann man auf www.milchundzucker.at hören, beziehungsweise allen gängigen Podcast-Plattformen.